Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Was dieses Stück jetzt gerade mit dem Thema der Predigt zu tun hat oder mit diesem merkwürdigen Titel da oben, ich hoffe, ich kann euch das in der Predigt erklären und das so ein bisschen zusammenbinden. Eben gerade hab ich gedacht, heute der Gottesdienst besteht ja aus unendlich vielen verschiedenen Elementen, fast alles ein bisschen kleine Predigten. Mögt ihr jetzt überhaupt noch eine hören, aber es bleibt euch gar nicht viel anderes, außer fluchtartig den Raum zu verlassen. Und dann habe ich noch was gedacht. Ich werde in dieser Predigt auch einen Videoclip zeigen. Und dann habe ich eben gedacht, hier sind kleine Kinder dabei. Vielleicht ist es für euch Eltern nett zu wissen, der Clip ist ein Ausschnitt aus einem Kriegsfilm. Es passiert zwar nichts so Schlimmes, wie man auch, es ist aus Forrest Gump, ja. Also es passiert nichts ganz Schlimmes, aber doch ein paar Schüsse und ein paar Verwundete und so. Und nicht, dass ihr nachher zu Hause ängstliche Kinder habt, weil ihr nicht wusstet, dass euch plötzlich noch so ein Clip überrascht. So ein bisschen gegen Ende der Predigt kommt es. Also, wir beschäftigen uns seit 3 Wochen mit diesen merkwürdigen Gleichungen da oben zur merkwürdigen Mathematik der Gnade Gottes. Und wir haben immer versucht zu zeigen, die Gnade Gottes lässt Gott sozusagen ein bisschen anders rechnen, als wir rechnen. Und für Gott ist also 100 minus 23 dasselbe wie 99 plus 1. Und die Geschichte, die Jesus erzählt, die Leute, die diese Geschichten, die Jesus erzählt hat, um Gott gut zu kennen, vorzustellen, die diese Geschichten gut kennen, könnten bei der Zahl 99 ahnen, um welche Geschichte es geht. Nicht die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die der Rabe erzählt hat. Ich erzähle sie gleich oder ich lese sie vor. Vorher noch eine andere Geschichte. Manchmal erlebe ich in meinem Leben Wunder, manchmal sogar 2 hintereinander. Und zwar, es ist jetzt fiktiv, ja, aber so ungefähr, solch, was ich jetzt erzähle, das ereignet sich manchmal. Ich suche etwas. Beispielsweise den Flaschenöffner. Der steht bei uns immer auf dem Wohnzimmertisch. Der ist nicht so ein ganz normaler, er sieht so ein bisschen nett aus, so wie so ein Deko-Ding. So, diesmal ist er nicht auf dem Wohnzimmertisch. Ich frage meine Frau. Sie sagt, schau auf dem Wohnzimmertisch nach, da steht er. Weil sie meistens recht hat bei so Sachen, schaue ich tatsächlich noch einmal auf dem Wohnzimmertisch nach. Und das ist jetzt das erste Wunder. Er ist diesmal wirklich nicht da. Ich hatte recht, ich schaue lieber nochmal nach, aber sie liegen überhaupt nur 3 Gegenstände dort, also er ist nicht da. 1:0 für mich, das ist ungewöhnlich, das erste Wunder. Ich sage es meiner Frau, sie kommt ins Wohnzimmer und schaut selber nach und das zweite Wunder geschieht. Er ist da, er ist plötzlich wieder da. Er ist geradezu unübersehbar, leuchtend, groß, hell, strahlend ist er dort. So ist es leider. Wir Männer müssen das zugeben. Wir finden nichts. Wir finden nichts. Wir haben diesen Tunnelblick. Ihr kennt vielleicht die sprichwörtliche Butter im Kühlschrank. Wir finden sie nicht. Aber wir machen das nicht absichtlich. Deshalb haben wir Männer die Suchmaschine erfunden. Ich habe echt gedacht, eine Suchmaschine, die nicht im Internet, sondern zu Hause funktioniert. Das wäre eine Marktlücke, mit der wir reich werden könnten. Also, worauf ich hinaus will. Ich finde aus diesem Grund, weil wir Männer ja kaum eine Chance, den Hauch einer Chance haben, finde ich, suchen etwas Schreckliches. Suchen ist etwas Schreckliches. Finden hingegen ist wie Weihnachten. Es geht in dieser Story heute um einen, der sucht. In dieser Story, die mit diesen merkwürdigen Zahlen da oben zu tun hat. Manchmal ist Suchen nicht so banal wie mit diesem Flaschenöffner. Manchmal kann Suchen eine echt leidenschaftliche Sache sein. Manchmal können Menschen ihre Suche nicht aufgeben, obwohl sie Tage, Wochen, Monate, Jahre suchen. Weil das, was sie da suchen, unendlich wertvoll ist. Oder für sie unendlich wertvoll ist. Es gibt so eine Reihe solcher Stories, die seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten sogar erzählt werden oder Filme werden darüber gedreht, über die Suche, wo jemand so besessen ist von einer Sache, jetzt bin ich kurz weg, die er finden will. Und wenn es das Leben lang dauert, also der Heilige Gral wurde gesucht, das Bernsteinzimmer, der Nibelungenschatz, Sauron sucht den Ring, Gollum auch, Tom Hanks sucht James Ryan, also in einem anderen Film nicht, ja, sucht den Soldaten namens James Ryan, der gute Kommissar sucht den bösen Schurken und so weiter und so weiter. Heldenhafte Retter suchen Leute, die in irgendwelchen Gletscherspalten liegen. Ich habe gerade meinen Kindern ein total schönes Kinderbuch vorgelesen. Da sucht die kleine Hanna einen Tropfen Lebenswasser für ihren Finken, also so ein Vogel da. Und Tomek sucht Hanna, weil er sich verliebt hat. Und die beiden machen eine Weltreise durch ihre Suche. Also Suche kann sehr leidenschaftlich sein. Suche fixiert Menschen auf diese eine Sache. Und manchmal kommen uns solche Leute, die irgendeine Sache mit aller Kraft suchen, Forscher, die Atlantis suchen oder die Weltformen oder was immer. Manchmal kommen uns anderen solche Menschen ein wenig wie Freaks vor. Exzentrisch. Weil sie fast alles andere ausblenden und sich darauf fokussieren. Und Jesus erzählt heute eine Geschichte, wo Gott so einer ist. Ich sag das Wort heute öfter. So ein Exzentriker. Einer, der ein bisschen überspannt handelt. Der alles riskiert, um eines zu finden. Ich lese diese Begebenheit vor aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Ihr könnt es hier vorne mitlesen. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und er isst sogar mit ihnen. Zusammen essen bedeutete damals wirklich Gemeinschaft haben, also sich mit Leuten irgendwie fast solidarisieren. Zusammen essen tat man nicht einfach so. Es war praktisch eine Symbolik, steckte da drin, wenn man miteinander aß. Der isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben. Wer jetzt mitdenkt, könnte sagen, in dieser Geschichte wird der Sucher, der Hirte, aber jetzt nicht als Exzentriker beschrieben. Sondern im Gegenteil, Jesus sagt ja eigentlich, das ist doch normal, Leute, das würdet ihr doch auch machen. Ihr würdet die 99 zurücklassen, um das eine zu suchen. Ihr würdet riskieren, dass nachher, wenn ihr zurückkommt, 23 weg sind. Aber ihr würdet es trotzdem tun. Jetzt müsste euch dieser Titel klar sein. Ne? Einer setzt viel aufs Spiel, er könnte 23 verlieren oder 37 oder 99 oder was auch immer, um das eine zu finden. Und Jesus sagt, so ist Gott. Für ihn macht das Sinn. Das ist die Mathematik der Gnade. Aber, mal ehrlich, warum versteht ihr das denn nicht? Das würdet ihr doch auch machen. Ist auf den ersten Blick, warum bin ich denn hier ab und zu nicht mehr da? Die Geschichte ist auf den ersten Blick nicht viel mehr als einfach eine nette Geschichte, ne? Sie gewinnt eigentlich ihre Brisanz erst, wenn man sich vor Augen führt, wer sagt sie zu wem? Wer erzählt sie wem? Das sind nämlich die Leute, diese Frommen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die, ich würde es einfach mal so pauschal sagen, die Gott eigentlich kennen müssten, so. Und sie beobachten Jesus mit Argusaugen. Ein herausragender Mann, würden sie wahrscheinlich sagen, ohne Zweifel. Ein begnadeter spiritueller Lehrer, ein beliebter Rabbi. Einer, der von sich behauptet, er hätte besonders heißen Draht nach oben. Aber aus ihrer Sicht ist dieser Mann ein Freak. Ein Exzentriker in gewisser Weise. Er tut komische Dinge. Er fokussiert sich auf die falschen Leute, finden sie. Er hängt entschieden zu oft mit ihnen ab. Sollte dieser Mann aus ihrer Sicht irgendwie Gott repräsentieren, dann passt das einfach gar nichts. Er wird viel zu oft in den einschlägigen Bars gesehen, würde man heute vielleicht sagen, in falschen Kreisen. Oder anders gesagt, viel zu selten sieht man ihn in der Kirche und viel zu oft da draußen. Bei den Sündern, so nennen sie die Leute. Jesus, was hast du bei diesen Leuten zu suchen? Du verhältst dich irgendwie daneben. Und daraufhin erzählt Jesus dann diese kleine Geschichte von dem Schaf und dem Hirten. Der Hirte steht natürlich für Gott oder für ihn, Jesus. Und die Schafe sind die Menschen. Die 99, das sind also die frommen Nörgler irgendwie, die drin sind. Und der eine, das ist der Mensch, der irgendwie verloren gegangen ist oder verloren zu gehen droht. Der lief hier eben auf den imaginären Abgrund zu. Und Jesus sagt, das findet ihr exzentrisch, das findet ihr unangemessen, abartig, dass ich mit diesen Leuten zusammen bin, die irgendwie unter eurem Niveau sind, sagt ihr. Aber wenn ihr 100 Schafe hättet und eins würde verloren gehen, würdet ihr dann nicht auch? Im Prinzip sagt er, Leute, Gott hat etwas verloren. Etwas, was ihm wichtig ist und darum sucht er danach. Und diese Suche mag euch befremdlich vorkommen. Ihr wundert euch, dass Gott so ist. Wundert euch, dass Gott öfter da draußen im normalen Leben zu finden ist, wo man sich die Finger schmutzig macht als bei euch da drin. Könnte das daran liegen, dass er etwas sucht? Soweit zu der Geschichte. Ich finde, wir müssten jetzt bei diesem Wörtchen verloren eigentlich mal kurz Halt machen. Ich möchte drei Begriffe euch jetzt hier noch an die Wand werfen und dazu was sagen. Das erste ist, hat mit dem Wörtchen verloren zu tun. Eigentlich habe ich gedacht, müsste euch das Wörtchen ein bisschen ärgern. Eigentlich müsste euch diese Geschichte ein bisschen ärgern. Denn irgendwie, wenn Jesus mit dieser Geschichte uns meint, dann hat man ja nur zwei Möglichkeiten, mit welchen Schafen sich man identifiziert. Also, dass er uns mit Schafen vergleicht, ist schon mal nicht nett. Aber gut. Aber jetzt, je nachdem, mit welchen Schafen du dich identifizierst, müsstest du dich eigentlich in beiden Fällen ärgern. Vielleicht bist du einer von denen, die da drinnen. Du denkst ja irgendwie, passt das wohl besser zu mir. Drinnen in der Kirche, ja, drinnen in einer Beziehung zu Gott irgendwie. Ob die jetzt nun gerade besonders gut ist im Moment oder nicht. Du kennst Gott vielleicht schon lange. Und ja, du lebst in seiner Nähe. Du redest mit ihm, du rechnest mit ihm, du erlebst ihn. Mit anderen Worten, du gehörst zu den 99. Und dann müsstest du spüren, dass Jesus dich ein bisschen provoziert heute. Es hört sich ja in der Story fast so an, ich sage jetzt was theologisch vielleicht nur halb richtig ist, aber es hört sich in dieser Geschichte fast so an, als ob Gott ganz gerne mal dich und die anderen 98 ihrem Schicksal überlässt, weil er draußen was anderes zu tun hat. Mindestens könnten wir uns vielleicht fragen, ist das wirklich wahr, wenn wir sagen, Gott findet man vor allem in der Kirche? Vielleicht wäre es wahrer, oder vielleicht würde Gott uns sagen, ihr würdet mich leichter finden, ihr kämt ab und zu mal mit mir raus. Das haben ja Leute aus verschiedenen Gemeinden letzte Woche gemacht. Tatsächlich mal auf der Straße Menschen einladen zu Gott und nicht nur in der Kirche. Die Kirche verlassen, um nach Menschen zu suchen. Okay, das wäre das eine. Das müsstest du dich eigentlich ein bisschen von Jesus hier provoziert fühlen. Du müsstest dich aber noch mehr ärgern, wenn du das Gefühl hast, mit mir meint er wahrscheinlich dieses andere Schaf da. Weil du mit Gott und Kirche nicht viel zu tun hast. Vielleicht war es früher mal so, aber jetzt nicht mehr. Und dann müsste dich die Geschichte eigentlich ärgern, weil Jesus nennt dieses Schaf verloren. Ich habe diesen Punkt deswegen mal Verlorenheit, reale Verlorenheit genannt. Jesus sagt im Grunde durch diese Geschichte, Gott hat dich verloren. Hast du so schon mal über dein Leben nachgedacht? Gott hat mich verloren. So ein Gedanke muss man eigentlich entweder als bescheuert weit von sich weisen oder man muss sagen, ein bisschen macht er mich betroffen. Gott hat mich verloren. Hat Jesus das Recht, uns verloren zu nennen? Wie fühlt man sich? Ich habe gedacht, wir können uns fragen, wie fühlt man sich, wenn man verloren gegangen ist? Ich habe einen Schlüsselbund verloren, das ist das Erste, was mir einfällt dazu. Der ist nicht mehr an dem Ort, wo er hingehört. Aber gar nicht mehr an dem Ort. Er ist unauffindbar, weiß ich, wo er ist. Autoschlüssel und alles dran. Also wenn man verloren ist, ist man nicht mehr da, wo man hingehört. Kennst du dieses Gefühl? Jetzt musst du versuchen, ein bisschen größer über dein Leben zu denken. Kennst du dieses Gefühl, in dieser Welt, in diesem Leben, irgendwie nicht da zu sein, wo du hingehörst? Jedenfalls dann, wenn du mal zur Ruhe kommst und ein bisschen Momente hast, um irgendwie über sowas wie Sinn nachzudenken oder nicht nur die nächsten Sachen, die dich so beschäftigen in deinem Alltag, sondern wenn du sein Leben so ganz anschaust. Kennst du das Gefühl, irgendwie in diesem Leben nicht an dem Punkt zu sein, wo du hingehörst? Da ist ja dieses Schaf da oben, man kann das lesen, wunderbar. Das steht da mitten in der Pampa und jetzt auf Deutsch gesagt, verloren, Fragezeichen, ich habe mich nicht verlaufen, ich weiß genau, wo ich bin genau hier. Wir wissen schon, wo wir sind, nämlich genau hier. Aber gehören wir hier hin? Was sollen wir hier? Wir wissen manchmal nicht genau, wo wir herkommen und wo wir hingehen. So fühlt sich verloren gegangen sein an. Nicht zu wissen, wo man herkommt, wo man hingehen soll. Zum Verloren, zu diesem Gefühl der Verlorenheit gehört auch Alleinsein. Fürs Alleinsein sind wir Menschen nicht geschaffen, aber gar nichts. Kennst du das Gefühl, allein zu sein auf diesem Planeten? Ich meine jetzt trotz Freunden und du bist verheiratet oder was immer. Aber aufs Ganze gesehen, irgendwie lebt jeder von uns dieses Leben doch allein. Wir stolpern alleine in dieses Leben rein und wir werden es alleine verlassen. Und wenn Gott der Ursprung unseres Lebens ist, aber zu diesem Gott habe ich keinen Kontakt mehr, dann fühlt sich das nicht gut an, sondern wie allein sein ein bisschen. Dann spürt man Einsamkeit, die nicht so sein sollte. Kennst du das, dass das ab und zu mal in deinem Leben auftaucht? Und das Dritte vielleicht noch, manchmal bringt Verlorenheit auch Angst mit sich, nackte Angst. Also ich weiß nicht, ob hier jemand sitzt, der schon mal so richtig real verloren gegangen ist. Also du hast irgendwie du warst drei und du hast im Kaufhaus deine Mami verloren oder so und kannst dich heute noch an das Gefühl erinnern. Oder ist hier jemand schon mal verschüttet worden? Habe ich geahnt, dass das heim passiert ist. Naja. Jedenfalls, wenn wir uns da irgendwie reindenken könnten, dann kommt die Angst, sucht mich eigentlich einer? Weiß man eigentlich, dass ich hier verschüttet bin? Vielleicht sucht mich keiner. Vielleicht übertragen, vielleicht ist da draußen kein Gott. Mich sucht keiner. Schöne Geschichten hier, aber mich sucht keiner. Und ich glaube, das ist ja merkwürdig, dass gerade in unserer Gesellschaft, in unserer westlichen Gesellschaft, wo es uns eigentlich recht gut ist, so viele Leute mit so einer Angst leben. Eigentlich ist das Leben bedeutungslos, ich bin bedeutungslos, übersehen, vergessen, Angst. Jesus würde sagen, so fühlt es sich an, wenn man Gott verloren gegangen ist. So fühlt sich Gottlosigkeit an. Ja, also ich bin gottlos geworden oder er mich. Zweiter Punkt. Jesus beschreibt aber Gott als einen, der nach uns sucht. Der zweite Punkt ist verrückte Suche. Er beschreibt Gott als einen, der wie ein Irrer nach uns sucht. Entschuldigung. Wie ein Irrer nach uns sucht. Wir denken ja oft andersrum. Ne? Wenn, dann müssen wir Gott suchen. Sogar wenn wir das, was wir da suchen, gar nicht Gott nennen, aber irgendwie spirituelle Suche. Aber eigentlich sind wir auf der Suche. Wenn schon, denn schon. Ich glaube auch kaum, dass es einen Menschen gibt, der nicht schon mal gebetet hat irgendwie. Darum, immer dann, wenn wir dieses Gefühl der Verlorenheit vielleicht irgendwie spüren, dann suchen wir nach irgendwas, was immer was größer ist als wir und was uns irgendwie in diesem Leben Orientierung geben könnte. Das ist auch gut, dass wir suchen. Aber in dieser Geschichte dreht Jesus es um und sagt, eigentlich seid ihr die, die gesucht werden. Ihr werdet gesucht, Gott sucht nach euch. Bedeutet dir der Gedanke was, dass Gott nach dir sucht? Dass Gott nach dir sucht? Könntest du dir vorstellen, dass es sogar möglich ist, dass er dich findet? Jesus beschreibt im Prinzip in dieser Geschichte sein eigenes Leben. In seinem Leben, da wird Gott Mensch und streift durch diesen Planeten auf der Suche nach Menschen. Er ist dieser Hirte, der alles riskiert, um zu finden. Und wenn man das jetzt mal mit ein bisschen Abstand betrachtet, dass Gott aufgibt, Gott zu sein, dass er einer von uns wird, so, dass die Größe dieses Menschen, Jesus Christus, die wenigsten erkannt haben damals und heute erst recht. Im Gegenteil, man hat ihn als Unruhestifter, als Ketzer hingerichtet. Wenn man das betrachtet, Gott gibt das alles auf, um uns zu suchen, dann muss man eigentlich sagen, es ist verrückt, sowas von Gott zu denken. Das, was die Kirche seit 2000 Jahren predigt, ist wirklich exzentrisch, überspannt. Es ist verrückt zu verkündigen, dass Gott auf seiner Suche nach verlorenen Menschen Mensch wird. Das stimmt, dass das verrückt ist. Das ist genau das, was Gott ausmacht, was Gnade ausmacht. Etwas zu tun, was für uns Menschen eigentlich nicht nachvollziehbar ist. Ein Gott, der sich auf die Suche nach Menschen so sehr in die Welt hineingibt, dass man ihn beinahe nicht mehr als Gott erkennen kann. So, wisst ihr, wem der ähnlich sieht? Jetzt kommt der Clip. Er sieht ein bisschen, dieser Gott, den man fast nicht mehr erkennen kann, sieht ein bisschen ähnlich aus wie Forrest Gump.
Und lief, genau so wie Jenny es mir gesagt hatte. Ich lief so schnell und weit, dass ich ziemlich bald ganz alleine war. Und das war eine böse Sache.
Baba!
Baba war mein bester guter Freund. Ich musste nachsehen, ob es ihm gut geht.
Baba!
Auf meinem Rückweg und auf der Suche nach Baba, naja, da hat auf einmal der Junge auf der Erde gelegen. Tex? Okay, ich konnte ihn doch nicht einfach alleine da liegen lassen, bei der Angst, die er hatte. Also habe ich ihn aufgehoben und bin mit ihm da raus. Jedes Mal, wenn ich wieder zurücklief, um Baba zu suchen, sagte irgendein anderer zu mir: Hilf mir, Forrest, hilf mir!
Ich höre nichts. Ich sehe nichts.
Keine Angst, Mann. Bleib schön liegen. Du wirst schon wieder.
Allmählich kriegte ich Angst, dass ich Baba nie mehr finde.
Hält, dass meine Position gefährlich nahe dran ist. Charlie scheint hier überall zu sein. Ich brauche auf der Stelle Kampfbomber. Beeilt euch. Over.
Lieutenant Dan Coleman ist tot!
Ich weiß, dass er tot ist. Mein ganzes verdammtes Platoon ist hinüber. Verdammt! Was machst du da? Lass mich hier! Hau ab! Hörst du? Du sollst mich hier lassen! Jetzt zieh dich! Oh Gott! Ich sag doch, lass mich hier! Du sollst mich hier liegen lassen, du Idiot! Verdammt nochmal!
Ich melde, eure Kampfbomber sind im Anflug. Over.
Und dann hat mich irgendwas angesprungen und gebissen.
Irgendwas hat mich gebissen.
Gelben Hurenböcke! Ich kann mein Platoon nicht verlassen. Ich hab gesagt, du sollst mich da lassen, komm. Kümmer dich nicht um mich, hau lieber auf. Bist du taub? Verflucht doch mal, lass mich runter. Sieh zu, dass du deinen Arsch rettest. Ich hatte dich nicht gebeten, mich da rauszuholen, verdammt! Herrgott, wo willst du denn jetzt schon wieder hin?
Ich suche Baba.
Ich habe einen sofortigen Luftschlag angeordnet, die bombardieren alles mit Napalm. Komm, du bleibst hier, verdammt, das ist dein Befehl!
Ich muss Baba suchen!
Also wahrscheinlich gibt es kaum einen, der den Film nicht gesehen hat. Dann wisst ihr, dass Forrest auf den Rest seiner Welt ziemlich einfältig wirkt und es auch ist. Man könnte sagen, alles, was Forrest kann, ist lieben. Und das mit einer unendlichen Treue. Er wird in diesem Film verletzt, nicht nur von einem Schuss in den Hintern, sondern von Menschen, von denen, die er liebt. Und das ändert null an seiner Liebe und Treue zu diesen Menschen, vor allen Dingen zu seiner Freundin. Oder der, die er gerne als seine Freundin hätte. Und er liebt eben auch Baba, diesen seinen besten guten Freund, und rennt für ihn x-mal in die Hölle. Denn Liebe achtet nicht mehr auf das eigene Leben. Jedenfalls Liebe in dieser Extremform. Genau das tut Gott in Jesus. Er riskiert, dass die Menschen diesen Gott, den er da verkörpert, verachten werden. Als dumm hinstellen. So handelt Gott nicht, der sich so erniedrigt, dass man ihn gar nicht mehr als Gott erkennen kann. Er riskiert, dass diese Suche ihn alles kosten wird. Jesus hatte weniger Glück als Forrest Gump. Der kommt da lebend raus. Die Menschen haben ihn beseitigt. Nur eine Handvoll Leute sah in ihm den er war. Die anderen wollten diesen verrückten, gefährlichen Mann loswerden. Aber Jesus hat das selber mal gesagt, aber Liebe, wirkliche Liebe, zeigt sich vor allem da, wo einer sein Leben aufgibt für die anderen. Und das tut er, als er am Kreuz stirbt. Er hat es mal so gesagt, der Hirte wird sein Leben für die Schafe lassen. Daran erkennt ihr den Hirten, dem ihr wirklich vertrauen könnt. Und wenn du ein Kreuz anschaust, ein Kruzifix, vielleicht schaust du, ich meine, in Bayern begegnet man denen ja oft. Wenn du demnächst mal eins siehst, schaust dir mal länger an. Ich meine eins, wo Jesus also wirklich noch dranhängt, nicht einfach ein Kreuz, sondern wo Jesus dranhängt, dieser sterbende Mann. Schaust dir einfach mal an und frag dich, siehst du da einen Gott? Wenn du da Gott siehst, dann siehst du einen Gott, der alle Göttlichkeit verloren hat, aber alle. Und gleichzeitig siehst du das innerste Wesen Gottes, was Gott wirklich ausmacht. Wie sehr Gott liebt. Also das ist eigentlich verrückt, dass in diesem Symbol des Kreuzes, dass beides zusammenkommt. Gott ist fast nicht mehr als Gott erkennbar. Und gerade hier ist er zu finden. Verrückt. Letzter Punkt, geschenkte Gnade. Wir haben in den letzten drei Predigten das versucht zu zeigen, dass Gott nicht logisch handelt, sozusagen. Gnade ist nicht logisch, Gerechtigkeit ist logisch. Gnade handelt so, dass wir es kaum glauben können. Wir Menschen denken einfach anders als Gott. Wir, und das kann man schön an dieser Geschichte übrigens zeigen, die ist nämlich später nochmal erzählt und aufgeschrieben worden. Also Lukas hat sie aufgeschrieben, Matthäus, aber man findet sie auch bei Thomas, dem Thomas-Evangelium. Keine biblische Schrift, zu Recht nicht. Eher ein christlich-esoterisches Werk, sage ich mal. So eine bisschen Mischung aus Esoterik und Christentum. Aber auch ziemlich alt. Auch aus irgendwie der Zeit der ersten Christen. Und darin steht dieses Gleichnis auch. Auch, dass Jesus es erzählt. Aber da steht es so, dass es Menschen logisch erscheint. Da ist das verlorene Schaf nämlich das Größte und Schönste. Ausgerechnet, das geht verloren. Und deshalb geht der Hirte los. Und als er das Schaf dann gefunden hat, flüstert er ihm zu, dich liebe ich nämlich mehr als die anderen 99. Genau so stellen Menschen sich Gott vor, die ihn im Kern seines Wesens nicht verstanden haben. Und das findet Eingang in dieses apokryphe Thomas-Evangelium. Gnade bedeutet genau das Gegenteil, dass sie der nämlich bekommt, der sie nicht irgendwie verdient hat, weil er mehr ist als die anderen 99. Darum regen sich die Frommen ja so auf, die denken auch so. Leute, du, Jesus, du hängst mit den falschen Leuten ab. Mit uns müsstest du eigentlich. Wir sind doch die eher. Der Hirte sucht aber nicht nach den Schafen, die besonders wertvoll sind. Er sucht nicht nach diesem einen, weil es besonders was Besonderes ist, sondern einfach, weil es eines seiner Schafe ist. Gott sucht nach Menschen und stirbt für sie und lässt sich bis zur Unkenntlichkeit am Kreuz erniedrigen. Nicht, weil wir besonders liebenswert sind, sondern einfach, weil wir Menschen sind, die er verloren hat. Gestern haben wir haben zwei aus der City Church geheiratet. Ich habe sie getraut. Eine Hochzeit ist ja immer schön, ne? Zwei verschenken sich so ganz aneinander. Aber, oder nicht aber, das ist ja auch wirklich schön. Sie lieben einander, weil der andere so ist, wie er ist. Der liebenswerteste Mensch, der ihnen je begegnet ist. Und deswegen heiraten sie es. Wir Menschen lieben miteinander, einander, weil. Wir lieben, weil. Ich habe Ihnen gestern versucht zu sagen, dass Liebe manchmal auch Liebe obwohl ist. Ich liebe obwohl. Und dass das eigentlich erst Ehe stark macht. Liebe weil ist relativ einfach und wird dann sauschwierig, wenn die Krise kommt. Dann brauchst du Liebe obwohl. Einen Menschen lieben, obwohl er so ist, wie er ist. Das ist wirkliche große Liebe. Und sie ist unter uns Menschen selten zu finden, aber sie ist die Liebe, mit der Gott uns liebt. Liebe obwohl, Gnade obwohl. Ich komme zum Schluss. Weißt du, wie anders sich das Leben anfühlt, wenn man diesem Gott über den Weg läuft und ihn bemerkt und einem plötzlich aufgeht oder man mindestens anfängt zu begreifen, es gibt tatsächlich einen Gott, der mich liebt, obwohl. Und der mich sucht und dann eine Party feiert, wenn er mich gefunden hat. Das erzählt Jesus ja da, ne? Im Himmel, als ob der Himmel nur auf diesen einen Tag gewartet hätte. Diesem Gott zu begegnen, das ändert das ganze Leben. Es kehrt irgendwie das ganze Bild vom Leben auf den Kopf. Es gibt einen, der liebt mich, obwohl. Aus Verlorenheit, dem Gefühl von Verlorenheit, wird plötzlich ein Weg von Umkehr nach Hause. Und ich weiß dann, wo ich hingehe. Ich weiß auch mal, wo ich hingehe, wenn es mich irgendwann von dieser Erde nimmt. Ich weiß nicht, was das für dich bedeutet, weil ich dich ja nicht kenne. Ich kenne ein paar von euch, aber die meisten nicht. Deswegen weiß ich nicht, was du aus diesem Gottesdienst jetzt so mitnimmst für dich. Und ich hoffe aber irgendwie, dass du vielleicht eine Sache mitnimmst, die zu dir und deinem Leben jetzt gerade passt. Vielleicht ist es einfach nur, dass du anfängst zu beten, Gott, wenn du mich wirklich suchst, dann zeig mir das mal oder so. Ich habe noch gar keine Kraft, dich zu suchen, aber wenn du mich suchst, dann werde ich nicht verhindern, dass du mich findest oder sowas. Vielleicht bleibst du wirklich beim nächsten Mal, wenn du so ein Kreuz bemerkst, einen Moment da stehen. Die stehen ja hier so in der Landschaft rum, diese Kapellen. Oder ne? Bleibst da stehen und betrachtest es eine Weile und fragst dich, ob du in diesem Menschen Gott sehen kannst, der da stirbt an diesem Kreuz. Vielleicht bedeutet für dich die Predigt was ganz anderes, dass du sagst, ich könnte anfangen, Leute zu lieben, obwohl. Vielleicht traust du dich auch einfach Gott wieder zu glauben, dass er dich liebt, obwohl gewesen ist, was gewesen ist. Vielleicht betest du jetzt auch einfach mit mir, weil so würde ich gerne diese Predigt abschließen, dass ich jetzt ein Gebet spreche, was diejenigen von euch leise für sich mitbeten können, die sagen, ich merke eigentlich heute, wäre das für mich dran, mich finden zu lassen. Wenn du heute zum ersten Mal irgendwie das gehört hast, was ich jetzt hier gerade erzählt habe, dann würde ich dir fast empfehlen, denk nochmal darüber nach. Aber vielleicht bist du jemand, der schon einen gewissen Weg auf Gott zugegangen ist. Der sagt, eigentlich könnte ich das tun. Ich könnte mich von Gott finden lassen. Ich könnte diesen Schritt irgendwie gehen, dass ich mein Leben Gott anvertraue und ihm glaube, dass er mich sucht und liebt. Und ihn bitte, irgendwie in meinem Leben sich zu zeigen. Dann bete einfach dieses Gebet still mit, was ich jetzt bete. Jesus Christus, ich danke dir für deine unglaubliche Suche nach Menschen. Und dass du dafür alles aufgegeben hast, was göttlich ist. Ich danke dir, dass du das sogar mit deinem Leben bezahlt hast. Ich danke dir, dass du mich suchst. Und ich sehe das, was du Verlorenheit nennen würdest in meinem Leben. Und ich sehe, dass ich dich brauche. Und darum danke ich dir und will mich von dir finden lassen. Ich bete, dass du in mein Leben kommst und es veränderst. Ich bete, dass du mir zeigst, an welchen Punkten ich nichts anderes als einfach Vergebung brauche, weil ich voll in die falsche Richtung gerannt bin. Und ich bete, dass du mir ein Zuhause in dir gibst. Amen. Und dann stehen wir jetzt auf und bitten noch Gott um seinen Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.